Liebe Radiogemeinde, Dimitri, ein Freund aus Griechenland, arbeitete hier in der Schweiz. Als er gefragt wurde, woran ein orthodoxer Christ eigentlich glaube, antwortete er so gut er konnte: Ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn und das heilige Hirn. Das ist zwar nicht ganz orthodox, aber zeigt schön, wie verzwackt Übersetzungen sind. Heißt es Geist oder Hirn? Wenn ich mit ein paar Brocken Griechisch oder Italienisch meinen Glauben formulieren müsste, könnte mir ein vergleichbares sprachliches Missgeschick passieren. Naja, Irin ist menschlich und das heilige Hirn ist auf Gott bezogen eine sehr menschliche Übertragung. Es wäre ja auch falsch zu sagen, Gott sei hirnlos. Der heutige Sonntag heißt in der Tradition Trinitatis. Seit circa 1000 Jahren feiert die westliche Kirche eine Woche nach Pfingsten Gottes Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit. Die deutsche Übersetzung von Triunitas oder Trinität. Diejenigen unter Ihnen, die sich die römisch-katholische Predigt angehört haben, haben schon einiges darüber erfahren. Ich nähere mich dem Thema von einer anderen Seite und glaube, es lohne sich der Dreifaltigkeit an diesem Sonntag so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Sie erschließt sich ja nicht von alleine. Ihre Entschlüsselung und Erschließung verlangt ein wenig Denkarbeit. Schließlich ist die Trinität ein Thema der Theologie, also der Rede von Gott, die einer Regel vergleichbar sagt, wie wir von Gott reden und uns seine Wesenszüge vorstellen können. Es ist darum auch nicht erstaunlich, dass der Trinitatissonntag mit dem Bekenntnis in Verbindung gebracht wird. In der anglikanischen und lutherischen Kirche zum Beispiel ist es Brauch, an diesem Sonntag ein altkirchliches Lehrbekenntnis zu lesen, in dem der Gedanke der drei unterschiedlichen Eigenschaften Gottes erklärt wird. Das Wort ist ein für Gott reserviertes Kunstwort, symbolisch dargestellt als Dreieck mit einem Auge. Vater, Sohn und Geist sind Bilder für die Naturen Gottes oder Gesichter oder Seinsweisen, die wiederum neue Bilder erzeugen. Der Heilige Geist zum Beispiel wird durch Wind, Atem oder Feuer symbolisiert. Und darum hört sich heiliges Hirn auch so komisch an. Ein Körperteil ist zu konkret. Eben zu menschlich. Umgekehrt ist die Trinität vielen Gläubigen zu abstrakt und zu göttlich. Was gehen uns die Naturen Gottes an? Was kümmert uns heutige das Gelehrtengezänk der Gestrigen? Und das ist es doch, oder? Schließlich steht in der Bibel nichts von einem dreieinigen Gott. Zumindest nicht wörtlich. Die Trinität ist, wie Matthias Loretan vorhin zu Recht bemerkte, nicht modern und geheimnisvoll. Und sie ist zentral für den christlichen Glauben. Der Grund für den hohen Stellenwert dieses Dogmas ist ein anderes Dogma, die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Darum ist die Trinität auch nicht so abstrakt, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Die Regel ist bis an den Rand gefüllt mit biblischem Erzählstoff. Aber sie ist Schlussfolgerung und Quintessenz. Sie ist eine Lehre, die man aus der Geschichte zieht. Deshalb ist es kein Zufall, feiern wir eine Woche nach Pfingsten. Das Kirchenjahr beginnt ja im Advent mit der Erwartung, die sich an Weihnachten mit der Geburt von Gottes Sohn erfüllt. Eine Erfüllung, die in der Fastenzeit und der Karwoche durch das Leiden geprüft wird und am Ostersonntag in den Jubel mündet, um schließlich am Pfingsten mit der Ausgießung des Geistes zum vorläufigen Abschluss zu kommen. Unser Sonntag ist der Anfang einer festlosen Zeit. Von heute an wird nicht mehr erzählt, man zählt auf den Geist. Erster Sonntag nach Trinitatis, zweiter Sonntag nach Trinitatis, dritter Sonntag nach Trinitatis und so weiter und so fort, bis im Herbst der Ewigkeitssonntag das Kirchenjahr abschließt und der heilige Kreislauf von Neuem beginnt. Ob uns das bewusst ist oder nicht, wir leben auch mit diesem Rhythmus. Er ist bezeichnenderweise ein wenig verschoben zum Sonnenkalender, beginnt im Herbst und nicht im Frühling, hat seinen ersten Höhepunkt in der dunkelsten Zeit und seinen Abschluss mitten in der Wachstumszeit vor der Reife und Ernte im Mai oder Juni. Dieser Zyklus ist ein Gleichnis für unsere Lebensspanne, die dramatisch und ereignisreich beginnt mit der Kindheit und Jugend, um dann im mittleren Erwachsenenalter in ruhigere Bahnen zu gelangen. Wenn die Übertragung der Gottesgeschichte in unsere Biografie auch nicht selbstverständlich ist, so eröffnet sie denen, die mit dieser Ordnung leben, doch einen tiefen Sinn. Ein Christenmensch führt sein Leben im Namen des dreieinigen Gottes. Auf diese Namen wird er getauft und in Gottes Namen dann auch bestattet. Und dazwischen ist jetzt. Hier sind wir und hören, lassen uns leiten und führen unser Leben vor Gott und in der Welt. Nicht allein als einsame Kämpfer und Kämpferinnen, sondern in der Schar derer, die auf sein Wort achten. Dafür steht dieser Sonntag im Jahr, für den Anfang und das täglich Neuanfangen im Namen des dreieinigen Gottes nach der Ausgießung des Geistes. Auch für das Zählen bis zum Ende. Aber wofür steht die Trinität? Weshalb hat Gott drei Namen? Es geht um die Gottesgeschichte darum, dass auch Gott ein Leben führt und sich in einer Lebensspanne von der Schöpfung bis zur Vollendung zeigt. Mit dem Schöpfer wird das Väterliche, aber auch das mütterlich Behütende verbunden. Mit dem Geist die Erneuerung, Begleitung und Vollendung des Geschaffenen. Vermittelt wird beides durch den Sohn. Er das Haupt und wir die Glieder, er der Mensch, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Ja, man muss von Gott Geschichten erzählen, um sein Wesen zu ergründen. Seine Leidenschaft für die Welt, das Bild, das die Bibel von ihm zeichnet, ist deshalb so vielseitig und mehrschichtig, oft auch widersprüchlich und dunkel, aber es ist doch hell genug, um zu erkennen, wie viel widersprüchlicher und dunkler wir sind. Gott aufzuhellen, sein Bild geistesgegenwärtig zu klären und ihn als Vater uns lieb zu machen, das ist der Auftrag Jesu. Darum steht das vertrauensvolle Gebet im Zentrum seiner Lehre. Das Lukas-Evangelium erzählt, wie Jesus, nachdem er seinen Jüngern das Unser Vater lehrte, das Wesen Gottes erläuterte. Wer von euch gibt seinem Sohn, wenn der ihn, den Vater, um einen Fisch bittet, statt des Fisches eine Schlange? Oder wer gibt, wenn er ihn um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn also ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist vom Himmel herab denen geben, die ihn bitten? So redet Jesus von der Trinität. Er verspricht, dass der väterliche Gott denen, die ihn darum bitten, den Heiligen Geist geben wird. Der dreifaltige Gott ist keine Geheimlehre für supergescheite Theologinnen oder Theologen. Sie ist auch nicht ein unheiliges Hirngespinst. Die trinitarische Rede Jesu leitet uns vielmehr zur Bitte um den Heiligen Geist. Und das bedeutet nichts anderes, als um den Einfluss Gottes in unser Leben zu bitten. Sein Leben, sein Geist soll sich in unserem Leib ausbreiten. Komm, Schöpfergeist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein. Nach Pfingsten sollte es uns leicht fallen, so zu beten. Wenn selbst wir, die wir, weiß Gott, nicht immer Heilige sind, unseren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der himmlische Vater uns seinen Geist vom Himmel herabgeben, wenn wir ihn darum bitten? Lieber Hörer, liebe Hörerin, diese Bitte wird erhört. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber sicher irgendwie auf heilsame Weise. Lassen Sie mich mit einem Bild schließen. Es stammt von einem Freund. Nein, es ist diesmal nicht der Grieche und er kann gut Deutsch, dieser Freund. Aber er war erschöpft. Und im Strudel der Arbeit beinahe ersoffen, am Ende seiner Kräfte ausgelaugt und ausgesaugt. Und dann kam Pfingsten und mit dem Fest die großen Verheißungen. Vollmundige Sprüche, begeisterte Prediger, die das Blaue vom Himmel herab versprechen. Für ihn stimmte das nicht. Der Geist kommt nicht immer so schnell und so spektakulär. Und dann wurde ihm ein Bild geschenkt, das ihm geholfen hat. Wenn ein Schiff den Rhein hochfährt, muss es dort, wo der Strom gestaut wird, Schleusen passieren. Ist das Schiff in der Schleusenkammer, strömt das Wasser ein, von allein, durch den Druck von oben. Der Wasserspiegel steigt und das schwere Schiff wird gehoben von unten, bis es auf dem neuen Niveau ist und weiterfahren kann. Und das heißt? Es heißt, dass der Geist strömt, dass der Geist seinen Einfluss auf uns geltend macht, vielleicht kaum spürbar, aber verbunden mit der Gewissheit, dass sich unsere Kammer füllen wird, wenn sich die Schleusen des Himmels öffnen, dass wir dann gehoben werden und uns neue Kräfte zufließen. Ich finde es ein ermutigendes Bild. Für alle, die manchmal gegen den Strom schwimmen und nicht aufhören, um den Geist zu bitten. Amen.